Wie fühlt es sich an, wenn dir von einem Tag auf den anderen der Boden unter den Füßen weggezogen wird und du plötzlich in die Selbstständigkeit katapultiert wirst? Jan Siebert hat genau das erlebt. Heute steht er hinter erfolgreichen Projekten wie Hallo Podcaster, betreibt eine Blogging-Plattform, entwickelt mit No-Code-Tools eigene Apps und trifft trotzdem immer wieder mutige Entscheidungen, Dinge loszulassen und Neues auszuprobieren. In dieser Folge sprechen wir offen über die Schattenseiten und kreativen Spielräume des Unternehmertums. Wie geht man mit Projekten um, die scheitern? Wann ist es an der Zeit, ein Business bewusst zu beenden, um Platz für etwas Neues zu schaffen? Und was braucht es wirklich, um als Unternehmer langfristig dran zu bleiben? Trotz Fails, etwa durch Algorithmus-Updates, die deine Reichweite plötzlich halbieren oder innerer Zweifel? Außerdem geht es um die Frage, wie No-Code-Tools heute die Entwicklung einer kompletten Plattform ermöglichen, ganz ohne klassische Programmierkenntnisse. Fragst du dich auch manchmal, wie du dir dein Business aufbaust, das zu deinem Leben passt und nicht umgekehrt? Oder was es bedeutet, die eigene Motivation über Jahre hinweg immer wieder neu zu entfachen? Dann hör unbedingt rein in ein ehrliches, inspirierendes Gespräch über Mut, Wandel und echten Unternehmertum. Und über die unerwartete Wendung, was das alles eigentlich mit Hundefutter und einem Pop-up-Store mitten in der Fußgängerzone von Amberg zu tun hat. Mach es dir gemütlich und lass dich inspirieren. Du hörst den Smartpreneurs Odyssey Podcast mit mir, Thorsten Welde. Hier geht es um smartes Unternehmertum, echte Erlebnisse und Geschichten, Tools, Methoden und Techniken und ehrliche Insights von mir und meinen Gästen. Schön, dass du dabei bist. Jan, lass hören. Was hat dich denn dazu inspiriert, mal den Weg in die Selbstständigkeit einzuschlagen? Gab es da einen Schlüsselmoment oder besonderes Erlebnis oder so?
Ja, im Großen und Ganzen war es schon ein Schlüsselmoment, beziehungsweise eigentlich sogar ein einschlagendes Erlebnis. Ging nämlich eigentlich damit los, dass ich gekündigt wurde.
Ah,
Also
okay.
bin eigentlich gar nicht so ganz freiwillig in die Selbstständigkeit gestartet. Und dann hatte ich halt mit dem Arbeitsamt zu tun und ja, die hatten dann, oder ich hatte dann verschiedene Bewerbungen rausgeschickt für Angestelltenjobs, aber das hat irgendwie alles nicht so gepasst. Dann hat das Arbeitsamt mich tatsächlich so auf den Weg gebracht. Ja, sie könnten ja auch Selbstständigkeit machen. Sie haben ja da im Online-Marketing schon viel Erfahrung gemacht und so weiter. Und dann ging eigentlich mein Gedankenprozess los, das Ganze mal so zu spinnen. Okay, was könnte ich denn jetzt selbstständig machen? Und dann gab es da den Gründungszuschuss, so die Förderung für Gründer. Und die habe ich gekriegt. Und ja, dann bin ich reingestartet in die Selbstständigkeit.
Okay, wann war das?
Es war 2017.
Ah, okay. Ja, fast zeitgleich mit mir, ja, dann wunderbar. Ja.
Ja.
Also, wie das immer so ist, man muss erstmal eine Tür zumachen, damit es eine neue aufgeht dann, ne?
Irgendwie schon, ja. Und ich glaube, ganz alleine, oder ja, ich hätte es mich in der Situation damals, glaube ich, nicht getraut. Jetzt rückblickend war es eigentlich das Beste, was passieren konnte, dass ich halt in die Richtung geschubst wurde. Und ja, so erkennt man halt rückblickend dann erst, was die
Das ist immer so, ja, genau. Aber vielleicht
Ereignisse
ist es ganz gut,
gebracht
wenn man
haben.
mal in eine richtige Richtung geschubst wird, ja.
Ja,
Und
das
wenn es
stimmt.
vom Arbeitsamt ist, dann.
Richtig, ja.
Wie kam es denn dazu, dass du jetzt dein Business, worum es ja auch heute geht, mit mehreren Projekten aufgestellt hast, ja, statt
Ja.
sich auf ein einziges zu konzentrieren, was ja eigentlich immer so
Ja.
der Tenor ist von allen Business Coaches, fokussier dich und so weiter, mach erstmal eins. Und du scheinst genau das Gegenteil zu machen.
Ja, irgendwie habe ich das damals schon so in meinem Businessplan auch mit drin gehabt, dass ich verschiedene Geschäftssäulen aufbauen will. Eine große Säule war damals halt Videokursverkauf. Da habe ich dann so die Zahlen hochgerechnet im Businessplan. Ja, schön und gut. Andere
Klang
war
gut, ja.
die andere Säule war damals halt auch schon so mein Blog, den ich damals schon angefangen hatte, so nebenbei. Das andere, was ich dann noch hatte, war halt Online-Marketing-Dienstleistung, Freelancing und so. Also ich hatte eh eigentlich so drei Säulen sowieso schon aufgebaut. Und habe dann ja versucht halt nebenbei den Blog hochzuziehen, weil ich wusste aus meiner Arbeit davor auch schon Blog-Content kann quasi ja passive Einnahmen mehr oder weniger auf jeden Fall Einnahmen bringen, wo du nicht mehr die Zeit dann im Nachhinein hast, sondern du steckst einmal die Zeit in die Content-Erstellung rein. Wenn es gut optimiert ist, dann kannst du da später auch gut viel mit Vermarktung rausholen. Und das war so immer das Ziel. Und die anderen zwei Sachen waren halt eigentlich zur Begleitung, um das Ganze zu überbrücken, die Phasen.
Ich verstehe.
Und deswegen, irgendwie ging es schon immer mit mehr Sachen los und das hat sich halt dann gehalten, ist dann mal mehr geworden, mal wieder weniger. Ja.
Dann kommt das eine dazu und das andere wieder weg dann, ne?
Ja, ja, richtig.
Wie gehst du dann mit der gleichzeitigen Betreuung von verschiedenen Projekten um? Hast du da irgendwie Strategien, den Überblick zu behalten und Prioritäten zu setzen oder wie machst du das?
Ja, das ist schon phasenweise schwierig, würde ich sagen. Also ich würde sagen, das Gute ist, dass ich halt immer nur, ja, oder ja, mittlerweile nicht mehr, aber fast überall eben einfach digitale Geschäftsmodelle aufgesetzt habe. Das heißt auch mein Blog-Business, du hast den Content produziert, dann muss er live, dann muss natürlich erstmal warten und die Optimierungen abwarten, bis er irgendwo SEO-seitig rankt und du Traffic kriegst und so weiter. Von dem her hatte ich da ja eh dann immer eine Zeit lang ja, Pause sozusagen für ein Projekt und das musste sich erstmal entwickeln, die Webseite. Und in der Zeit habe ich halt dann Freelancing und Kundenprojekte gemacht. Das Online-Kurs-Business, das hat sich dann ja von vornherein dann oder in den ersten Jahren komplett zerschlagen. Da habe ich gemerkt, okay, ich habe eigentlich keine Reichweite, also kann ich auch keine Kurse verkaufen. Und so einfach, wie alle das immer erzählen, ist es dann doch nicht. Genauso, von dem her ist das eigentlich dann rausgefallen. Und dann hatte ich erstmal so das Freelancing-Geschäft, wo ich Online-Marketing angeboten habe, wo ich Webseiten erstellt habe und so weiter. Und quasi mein eigenes Projekt, Website-Projekt hochgezogen habe.
Okay, das heißt, du hast immer so ein bisschen deine Kräfte gebündelt und wenn das eine am Laufen ist, dann konntest du dich auf das andere konzentrieren und so hast du deine Körner quasi verteilt dann. Ja,
ja richtig, genau. So war es dann immer phasenweise, jetzt ist das wieder im Fokus, dann genau, sind die Kundenprojekte gerade wichtiger, dann muss ich halt das machen, dann muss das andere halt ein bisschen pausieren und mal warten. Aber es waren halt immer, auch in den Kundenprojekten waren es jetzt eigentlich nicht so die Projekte, wo irgendwie so eine krasse Deadline da war, wo ich jetzt super schnell irgendwie was machen musste, sondern ich hatte immer in allen Sachen irgendwie so ein bisschen meinen Zeitspielraum, wo ich es mir dann ganz gut selber einteilen konnte, was mache ich wann, in welchem Tag in der Woche.
Das hilft natürlich, ja.
Richtig.
Gab es dann auch Momente, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt tue ich mich komplett verzetteln?
Ein bisschen später dann, ja, wo halt dann einfach zu viele Ideen und Gedanken mit dazu kamen. Also ich hatte zwischenzeitlich, würde ich sagen, 8 Projekte gleichzeitig am
das
Start.
Dann schon recht viel alleine, ja?
Ja, vor allem dann ist es halt doch mal so die Phase, dass du halt in mehreren Projekten gleichzeitig was tun musst oder deine Aufmerksamkeit gefordert ist. Und dann war das einfach zu viel, da habe ich mich dann schon verzettelt. Also das ist so, von dem her gibt es manche Projekte jetzt auch nicht mehr, die an sich schon eine Chance gehabt hätten, aber einfach nicht der Fokus oder auch der Kopf da war oder auch die Energie da war, da jetzt mehr Energie reinzugeben, um da die nächsten Schritte vorwärts zu kommen. Das hat dann gefehlt.
Also ich find das Bild, gerade bei uns als Solopreneure, ja, da finde ich das Bild eines Jonglage, wie heißt es, eines Jongleurs ganz gut, ja. Und manchmal fällt halt auch ein Ball runter.
Ja.
Das muss man dann halt akzeptieren. Das ist dann halt so. Ich meine, das passiert bei größeren Unternehmen durchaus ja auch. Aber als Solopreneur hat das wahrscheinlich dann gleich größere Auswirkungen, weil ich habe ja ständig irgendwie andere Hüte auf, ja. Und ich habe ja dann neben meinen Projekten oder Kundenprojekten, die ich umsetze, habe ich ja noch viele andere Aufgaben, die es ja auch noch zu bewältigen gilt, ja. Buchhaltung, Geschäftsführerkram und, ja. Also Marketing, Werbung, Vertrieb und, ja. Okay.
Da gehört immer viel dazu.
Ja.
Und ich habe schon ein bisschen versucht, von Anfang an auch so auf verschiedene Hüte zu verteilen. Das heißt, klar, ich bin in der Hauptverantwortung, aber habe versucht dann zum Beispiel Steuerberater und sowas sofort auszulagern und so weiter, dass ich halt
die Sachen smart auszulagern, genau. Ja. Okay. Ja. Hast du irgendwelche signifikanten Fehler gemacht, so jetzt rückwirkend in deinen Projekten, wo du sagst, okay, ist scheiße gelaufen, aber da habe ich jetzt wenigstens was draus gelernt?
Also natürlich zum einen ist rückblickend schon so gewesen, dass ich halt zu viel auf dem Tisch habe. Ich hätte schon öfters mal Nein sagen müssen, ja. Zum anderen ist es teilweise, würde ich jetzt sagen, auch, dass ich so eine krasse Abhängigkeit eingegangen bin. Zum Beispiel jetzt auf mein Blogprojekt bezogen, Digital Affin. Da haben wir auf SEO-Traffic gesetzt, waren halt eigentlich, ja nicht hundertprozentig, aber sehr, sehr stark abhängig eben vom Google-Traffic und haben den eben dann wieder vermarktet mit Kooperationspartnern. Ja, und da habe ich jetzt halt gesehen, seit einem Jahr, vielleicht sogar schon ein bisschen mehr als einem Jahr, waren so die Algorithmus-Updates und unsere Seite hat leider nicht davon profitiert und da geht der Traffic jetzt Stück für Stück für Stück runter.
Okay.
Und das Business, ja, eigentlich, es macht nicht mehr so viel Spaß und es ist am absteigenden Ast. Genau, von dem her, klares Learning, dass man halt irgendwie, ja.
Eigentlich ein schönes Projekt, ne?
Voll schönes Projekt, auch vom Content her hochwertig auf jeden Fall, aber wenn der Algorithmus dagegen spielt, dann hast du selber keine Chance mehr und das ist diese krasse Abhängigkeit, eben jetzt nur auf Google bezogen. Das würde ich sagen, ist rückblickend jetzt halt mein Fehler gewesen. Ich hätte andere Kanäle noch aufbauen müssen, wo ich einen wertvollen Traffic halten kann, ja.
Das heißt, du hast da gar kein Social Media oder sowas dann gemacht oder Newsletter oder sowas in die Richtung?
Nee, Social Media habe ich komplett ausgelassen, weil ich, weil es mir einfach zu viel Arbeit ist in kurzweiligen oder in von der Haltbarkeitsdauer in kurzen Content zu produzieren. Das heißt, wenn er irgendwie in Social Media sowieso nach einem Tag oder nach, ja, was auch immer verschwindet, dann ist mir das nicht die Zeit wert, da irgendwas reinzustecken. Und außerdem habe ich immer so die Suchkanäle bespielen wollen. Das heißt, Google, SEO natürlich, weil die Leute da suchen und genau nach Software suchen. Von dem her beim Projekt Digital Affin da ideal, um halt Antworten zu liefern. Das heißt in Social Media nicht. Das heißt, da wäre YouTube noch gut gewesen. Das habe ich immer mal wieder angedacht, aber habe es dann nie so richtig durchgezogen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil YouTube als zweitgrößte Suchmaschine, da wird ja auch viel nach Software und Tools und so weiter gesucht dann.
Ne? Richtig, das wäre, hätte ich es früher mal angegangen. Ich glaube, dann hätte ich da noch einen zweiten guten Strom gehabt. Mal gucken, ob ich es jetzt noch mache und da jetzt wieder was aufbaue, weil die Kooperationen sind an sich ja da.
Ja.
Und Newsletter habe ich halt auch eigentlich zu wenig bespielt. Ja, genau. Ich habe immer versucht.
Es gab einen, aber stiefmütterlich behandelt dann,
richtig,
oder was?
Richtig, ja. Ich habe immer versucht, okay, der Traffic kommt rein. Sie wollen eine Software, okay, empfehle ich die Software, kriege meine Provision oder andere Promotionsmöglichkeiten und habe direkt monetarisiert und nicht den Weg gegangen. Ich hole mir die Daten, um die Daten dann später mehrfach zu monetarisieren, sei es durch andere Payment-Möglichkeiten im Newsletter-Werbung oder was auch immer.
Okay, also das Geschäftsmodell war zum einen SEO-Traffic zu bekommen und dann Affiliate-Links in den Beiträgen zu positionieren. Dann,
richtig,
oder?
Genau. Viel Affiliate. Wer kein Affiliate hatte, habe ich dann auch andere Kooperationsmöglichkeiten gemacht, wie Pay-per-Click und sowas. Das heißt, wir haben schon Traffic verkauft, ja.
Okay. Ja, okay, aber ist es noch nicht abgeschaltet? Das heißt, die
es
Plattform gibt
es noch? Abgeschaltet, genau. Es gibt es noch, es läuft auch noch ganz okay. Also es sind halt nicht mehr die Spitzenzeiten. Von dem her schmerzt es halt, wenn man die Vergangenheit sich anschaut. Aber an sich ist es weiterhin noch ein gutes Standbein in meinem ganzen Unternehmenskonstrukt. Ja.
Und okay, also es trägt halt noch ein bisschen zur Kostendeckung bei.
Richtig,
dann, oder?
Genau. Und gibt mir halt trotzdem weiter noch so ein Stück weit die Sicherheit. Wo ich weiß, okay, aus dem Projekt, da kommt jeden Monat das und das raus. Jetzt kann ich weiter noch andere Projekte aufbauen, wo halt in Zukunft mehr die tragende Rolle dann spielen sollen, ja.
Okay, ja. Dann würde es sich ja sicherlich dann auch lohnen, da nochmal Zeit und Energie reinzustecken und ein bisschen Gehirnschmalz, um das Projekt vielleicht neu zu denken und zu shiften dann irgendwie, ne? Ja,
könnte man schon so sagen, ja. Im Moment, nehme ich ein bisschen Abstand davon, brauche so ein bisschen eine Pause, weil ich, in SEO weiß halt überhaupt nicht, wo es lang geht. Und deswegen, jetzt müsste ich eigentlich so ein bisschen eine andere Strategie damit noch planen. Aber da brauche ich noch mal eine Zeit, um mich da wirklich reinzudenken und auch so mich wieder zu motivieren und zu überwinden, okay, jetzt geben wir in die Richtung Gas, weil es tut schon weh und lässt die Motivation auch ein bisschen sinken, wenn man ein Projekt so aufgezogen hat und dann durch eigentlich keinen Fehler wird man halt so.
Ja, das sind häufig äußere Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Deswegen ist ja eigentlich sinnvoll, die Faktoren, die du beeinflussen kannst, zu berücksichtigen. weil es gibt trotzdem noch viele Sachen, die nicht in deinem Einflussbereich sind. Ne?
Das stimmt, ja.
Okay, aber spannend, ja. Und das heißt, du konntest diesen Part, diesen Einnahmestrom schon kompensieren, so dass du jetzt nicht irgendwie in ein komplettes Loch gefallen bist, und hast es dann auf andere Ressourcen dann umgeschiftet dann, oder?
Ja, genau. Im Endeffekt ist jetzt gerade unser Freelancing Säule, wo wir Webseiten anbieten, wieder stärker. Genau, wo ich, ja, habe ich an sich auch schon immer dran gearbeitet, an Akquise-Kanälen. Aber irgendwie war es auch mal eine Zeit lang, wo es wenig war, und jetzt ist es dann, hat es wieder deutlich zugenommen. Also kann schon auch an Corona und all dem gelegen haben, dass auch Freelancing ein bisschen niedriger war und jetzt gerade wieder anzunimmt.
Okay, ja.
Von dem her ist das jetzt wieder mit eine stark getragene Säule, genau. Ja.
Das heißt, du bietest da tatsächlich Zeit gegen Geld an, oder hast du da verschiedene Dienstleistungsprodukte?
Naja, das ist tatsächlich ein Zeit gegen Geld Geschäft, ja. Allerdings, da habe ich einen Mitarbeiter mittlerweile und genau, sind halt zu zweit, und ich mache eigentlich eher Akquise und Projektmanagement, und er macht die operative Umsetzung. Ja, das heißt,
okay.
Das ist schon eine große Hilfe, wenn man auch als Solopreneur einzelne Sachen dann auch mal abgeben kann und wir quasi ein kleines Team dann sind an der Stelle.
Okay, da ist er dann kein echter Solopreneur
kein
mehr.
Kein ganz echter. Ich habe zwar den Hut auf für alles, ja. Da bin ich ganz alleine überall. Aber
wobei bei Solopreneur, also meine Definition von Solopreneur ist ja tatsächlich, dass es nicht darauf ankommt, dass man wirklich komplett alleine ist, sondern dass man sich einfach smart dann fallbezogen oder anlassbezogen oder vielleicht für bestimmte Themen dann einfach Hilfe dann holt, ja. Und schließt es tatsächlich nicht aus, dass man dann auch einen Angestellten hat dann vielleicht.
Richtig, ne? ja. Also die Fäden ziehe ich ja sowieso. Also von dem her, in der Richtung bin ich schon noch solo.
Passt schon auch, ja.
Ja.
Also du kannst den Begriff weiterverwenden mit gutem Gewissen.
Richtig, ich würde schon weiter dahinter stehen, ja.
Okay, und da seid ihr auch fixiert auf ein Produkt. Ihr macht das ja mit Chimpify, oder?
Richtig, genau.
Okay.
Website-Tool. Mittlerweile entwickelt sich so Richtung Funnel-Marketing-Tool, Chimpify. Und ja, da hatte ich mich an sich auch ganz am Anfang eben drauf spezialisiert. Einfach, ja, weil es ja immer so heißt, du musst dich positionieren, dann gewinnst du viel einfacher Kunden. Das stimmt in gewisser Weise. Also die Kunden, die bei uns anfragen, inbound-mäßig, die finden uns, weil wir zu Chimpify halt viele YouTube-Videos produziert haben, weil wir hier Blogartikel da ranken, weil Chimpify uns selber auch weiterempfiehlt als Dienstleister. Und von dem her ist die Positionierung so gesehen schon wichtig gewesen und für mich auch ein wichtiger Punkt für das Unternehmenswachstum. Ja. Zwischenzeitlich habe ich da auch wieder gemerkt, oh Mist, Abhängigkeit von so einem Tool. Chimpify hat viel in Produktentwicklung gearbeitet, hat sich überhaupt nicht im Marketing bewegt, war eigentlich eher unterm Radar. Dementsprechend waren halt unsere Anfragen auch weniger, ja. Mittlerweile geben die da auch wieder Gas und bringen jetzt demnächst auch ein cooles neues Produkt-Update, Relaunch raus.
Und, okay.
Ja, da sehe ich jetzt schon wieder positiver in die Zukunft und auch von der Auftragslage her.
Okay, das ist ja ein kleines deutsches Produkt, würde ich mal sagen.
Richtig.
Also der Marktanteil ist wahrscheinlich nicht signifikant im Gegensatz zu jetzt WordPress oder Webflow oder sonst irgendwas.
Das stimmt, ja.
Aber was da den Charme ausmacht, mal abgesehen davon, dass es halt ein deutscher Anbieter ist, es ist alles so aus einer Hand. Also mit E-Mail-Marketing, Automation und solchen Sachen dann auch, oder?
Ja, richtig, genau. Mhm. Also das schätzen auch viele, dass wir hier eben wirklich so einen All-in-One-Ansatz haben, dass wir die Webseite drin haben, die Funnel-Pages dann drin haben, die E-Mail, also E-Mail-Marketing auch direkt mit drin ist, mit Automation, mit Newsletter und ja, an sich auch, ja, Blog-Hosting, Podcast-Hosting, Analytics ist auch mit drin. Also es ist schon echt ein gutes, kompaktes Paket. Wer sein Business von der Tool-Landschaft irgendwie reduzieren will, klar, man hat auch wieder Abhängigkeit von einem Tool. Ja, natürlich. Aber es vereinfacht es, weil man nicht irgendwie zu viele Tools gleichzeitig kontrollieren muss, beziehungsweise irgendwie mit Zape oder Make ja zu viel aneinander andocken muss, was immer viel gemacht wird,
Ja, und was halt die Komplexität so erhöht, dass, sage ich jetzt mal, der 0815-Unternehmer, der jetzt keinen Skill hat in Webentwicklung, da gar nicht irgendwie selber zuverlässig dran schrauben kann. Ja, also wenn ich jetzt manche WordPress-Installationen ansehe, dann ist das schon sehr abenteuerlich, was da teilweise gemacht wird. Und es ist einfach nicht wartbar dann auf lange Sicht. Dann, ne?
Richtig, ja.
20 Plugins und irgendwelchen Theme-Baukästen und so, ne?
Genau, dieser Wartungsaufwand, den hatte ich halt ganz am Anfang auch. Also ich war ganz am Anfang ja bei WordPress als Website und so. Und ja, an sich hat mir das Warten der Plugins und irgendwo zerschießt es dann doch mal irgendwas mit PHP-Fehler oder was auch immer. Das hat mich damals schon genervt. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich damals auch zu Gympify dann umgezogen bin, weil du dich da halt nicht um die Technik kümmern musst. Du hast ein SaaS-Tool, was dir eine stabile, performante Software zur Verfügung stellt und du dich quasi auf Inhalte, auf Marketing, auf Design konzentrieren kannst.
Okay.
Und so deine Webseite und dann dein Business, die Business-Grundlagen damit aufbauen kannst im Internet.
Ja, also durchaus spannend auf jeden Fall. Muss ich mir mal wieder anschauen. Ich glaube, das ist, keine Ahnung, Jahre her, dass ich da mal irgendwie auf der Webseite war. Aber ist auf jeden Fall spannend. Ja, was zahlt man da so im kleinen Package als Einstieg?
Ich glaube, das niedrigste Package ist bei 25 Euro pro Monat.
Das ist ja nichts quasi, ja.
Also die sind ja ein E-Mail-Marketing-Tool, so gesehen. Deswegen wird nach E-Mail-Marketing-Kontakten abgerechnet und da sind dann 1000 Kontakte für 25.
Ah, ja.
Oder ich glaube 29 monatliche teilweise und 25 jährlich oder sowas.
Okay, aber unter 100.
Es ist ein günstiger Einstieg dafür, dass man so viele Tools in einem drin hat. Und eigentlich eine solide Business-Basis damit aufbauen kann. Ja.
Wow, okay, ja. Genau. Ja, sollten sich vielleicht dann doch die eine oder der andere mal anschauen. Wenn du jetzt so rausschaust auf den Markt, dann nutzt, glaube ich, von 10 Websites 9 immer noch WordPress.
Ja,
und
ja.
Ich war lange Zeit, war ich WordPress-Verfechter, würde ich mal so sagen.
Ja.
Aber das hat schon auch lange aufgehört. Also,
weiß das heißt, nicht. Mit was sind deine Webseiten?
Webflow tatsächlich.
Ach, Webflow, ja, okay. Ja. Das habe ich zwischendurch auch verwendet, ne? Ja.
Hat auch so alles seine Vor- und Nachteile. Und ich habe jetzt aber tatsächlich 3 Websites, die ich mit Webflow betreibe und bin da recht happy. Hab da auch das Tal der Tränen durchschritten.
Ja.
Auch bei der Umsetzung mal auf einen Partner gesetzt und so weiter.
Okay.
Aber inzwischen ist es auch so, dass wir intern viel selber machen können. Und es läuft halt und es ist performant. Und ich kann halt auch wirklich alles anbinden und kann mir die ganzen Datensätze auch in mein Tool reinholen, um sie da zu bearbeiten. Das heißt, ich muss nicht unbedingt auch mit der Benutzeroberfläche arbeiten, sondern in dem Fall hat es auch so einen Headless-Connector, wenn du so willst.
Ja, okay, das ist natürlich auch praktisch dann, wenn du hier andere Systeme hinten dran hast. Oder
ja, einfach, also ich habe so eine zentrale Content-Plattform, das habe ich mit Coda umgesetzt, wenn du es kennst. Das ist so ähnlich wie so eine Mischung aus Notion und Airtable, wenn du so willst, ja.
Ja.
Aber unglaublich vielseitig und performanter und nicht so verzwickt wie Notion, würde ich mal sagen. Also so,
und
der Vorteil ist, ich kann halt verschiedene Datenquellen auch anzapfen. Das heißt, ich kann da auch meine ganzen publizierten Inhalte wieder zurückholen, mir da als Tabelle schön aufzeigen lassen mit KPIs und keine Ahnung was. Also das ist dann schon sehr
also publizierte
sehr cool, was
Inhalte
man da
sind dann
kann.
Artikel oder was? Oder
ja, es ist also jetzt am Beispiel von der Smartpreneur-Webseite habe ich ja verschiedene Content-Typen. Das heißt, es gibt Blogbeiträge, es gibt Podcasts, also Episoden. Ja, dann gibt es die Gäste, ist natürlich auch ein Content-Typ. Ja. Dann gibt es dann Bücher im Book-Corner und die Toolbox gibt es auch noch. Und Blog hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Nee, halt nicht.
Ja, okay.
Genau. Also kommt schon so ein bisschen was zusammen. Was so über den normalen Blog hinausgeht. Und so kann ich dann natürlich das nahtlos in meine anderen Tools dann integrieren und da habe ich dann meine zentrale Übersicht dann. Ne?
Ah, okay. Also Coda ist dann aber nur intern für dich dann?
Ja, genau. Ja. Wobei ich damit auch wiederum teilweise meine Landingpage oder eine Dokumentation oder sowas online stelle für Kunden oder sowas. Das geht dann auch wieder runter, ne?
Ja, gibt schon spannende Sachen auch.
Ja, total, genau. Aber das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, spannende Sachen, weil du machst ja auch spannende Sachen mit No-Code oder Low-Code, ja?
Ja, stimmt, stimmt.
Genau, du betreibst ja und hast ins Leben gerufen, zusammen mit einer Partnerin, die Hallo-Podcaster-Plattform.
Richtig,
die es jetzt, glaube ich, schon in der vierten Version gibt.
Ja.
Und was ich total spannend finde an diesem Projekt, ist, dass du die komplett mit No-Code-Tools umgesetzt hast dann, oder?
Ja, erzähl korrekt, mal. Ja. Also bei dem Projekt, das ging 2020 los, sind wir tatsächlich in der vierten Entwicklungsstufe, weil wir ganz am Anfang einfach smart und lean getestet haben, kommt es überhaupt an? Das heißt, wir haben nur eine Landingpage rausgeschaut und gefragt, wer ist Podcast-Host und sucht Gäste und wer ist Gast, wer ist Experte und möchte mal Gast sein in einem anderen Podcast.
Ja.
Und die Plattform hat nämlich genau diesen Anwendungsfall, dass wir diese zwei Gruppen matchen, beziehungsweise ihnen die Möglichkeit geben, dass sie sich selber finden auf unserer Plattform, austauschen und dann Podcast-Episoden gemeinsam vereinbaren können, wo sie ein Interview aufnehmen zum Beispiel. Und das ging halt einfach lean los mit einer Webseite, mit einer, mit einfachen Formularen, wo wir manuell dann auch die Daten in den CMS eingetragen haben. Da habe ich auch Chimpify verwendet dann ganz am Anfang.
Ah ja, okay. Das war dann V1 quasi,
Das war
oder?
Quasi V1, wirklich zum Testen.
Bevor wir weitermachen, kurz etwas in eigener Sache. Gefällt dir mein Podcast? Dann hüpf doch schnell rüber zu Apple Podcasts oder Spotify und zeige dem Smartpreneurs Odyssey Podcast ein bisschen Liebe. Bei Apple Podcasts findest du die Bewertungsmöglichkeit in der Sendungsübersicht unter Bewertungen und Rezensionen. Dort kannst du auf 5 Sterne klicken oder wie viel du auch immer vergeben möchtest. Und als Sahnehäubchen noch auf Rezensieren klicken und ein paar nette Worte hinterlassen. Bei Spotify ist das Bewerten etwas versteckt und momentan auch nur in der mobilen App möglich. Geh in der Sendungsübersicht auf die 3 Punkte und dann auf Show bewerten. Das Ganze dauert nur ein paar Sekunden, bedeutet mir und dem Podcast aber unglaublich viel. Und du kannst es auch für deinen eigenen Vorteil tun. Je mehr und besser der Podcast bewertet wird, desto größer das Interesse zukünftiger Gäste. So ist auch in Zukunft sichergestellt, dass du großartige Inhalte, spannende Interviews und exklusive Insights bekommst. Schon mal ein riesiges Dankeschön im Voraus und weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Ach ja, und falls du noch nicht dabei bist, geh nach dieser Folge am besten gleich auf die Webseite vom Smartpreneurs Odyssey Podcast und melde dich für den Newsletter an. Nur so bist du hautnah dabei und erhältst Insights und Stories, die jeder will, aber nicht jeder bekommt. Ich zähle auf dich. Und jetzt geht's weiter im Text.
V2 war dann auch mit Webflow. Mhm. Da habe ich das Ganze gebaut, um es dann ein Stück weit mehr zu automatisieren, weil wir dann eben ein Membership-Plugin mit dran hatten. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Irgendwas mit Member-Spot? Nee, Member...
Member-Stack?
Member-Stack, genau.
Ja, gibt da verschiedene, ja. Mhm.
Genau, Member-Stack war das. Dann hatten wir Airtable auch im Hintergrund, eben als Datenbank dann dran. Und mit Zapier oder Make hatten wir das alles so synchronisiert, dass die Daten hin und her geschickt wurden und so weiter.
Okay.
Das war dann so der erste Stand, wo die User selbstständig ihre Profile auch bearbeiten konnten, weil wir es ja mit dem den Zugang dann hatten und sie über die Airtable Datenbanken dann selbst bearbeiten konnten über Felder. War aber noch nicht wirklich stabil und war nur so ein Test, um schnell zu automatisieren an der Stelle. Dann ist mir danach eingefallen, okay, ich will das doch jetzt noch weiter professionalisieren, weil wir gesehen haben, okay, die Leute melden sich an, die nutzen das Ganze und wir hatten auch immer schon einen Bezahlplan dabei und da haben sich auch immer wieder welche angemeldet. Und von dem her musste ich oder hatte ich so von den inneren Antrieb schon raus, ich will das Projekt noch besser machen, ich will irgendwie das Ganze stabiler machen, weil manchmal ist es halt irgendwo gecrashed, irgend so einen Zapier Zap oder so und dann war teilweise schon was angelegt, teilweise halt nicht, weil nicht der ganze Zap durchgelaufen ist. Dann musste ich erstmal raussuchen, wo muss ich welche IDs nachtragen oder es war halt manuelle Arbeit, dann irgendwie so diese Fehler auszumerzen.
Okay, das kriegt man natürlich am Frontend nicht mit, ja?
Ja, richtig, ja. Mm-hmm. Beziehungsweise im Frontend hat der User nicht mal gemerkt, dass irgendwo ein Fehler entstanden ist. Das heißt, Er hatte auch das Problem, dass er sich gewundert hat, wieso jetzt was nicht da ist und so. Für die Zeit damals war das okay. Wir hatten erstmal automatisiert und die User konnten sich dann schon das ganze System nutzen. Mhm. Und ich hatte halt ab und zu, wenn irgendwo ein Fehler passiert ist, dann wieder Arbeit, manuelle Arbeit. Von dem her war schon der Gedanke, zu weiterzuentwickeln. Einen echten Entwickler wollten wir aber irgendwie nicht einsetzen, weil es uns zu lange gedauert hätte oder wir Zeithorizont und das Budget nicht abschätzen konnten. Mhm. Von dem her habe ich dann nach No-Code, weiteren No-Code-Lösungen gesucht. Und dann bin ich auf ein anderes Tool gestoßen, ein amerikanisches Tool, mit dem ich so in einem Tool all-in-one wieder eine Datenbank drin hatte, Logik entwickeln konnte und auch das Frontend entwickeln konnte.
Ah ja,
okay. Und habe damit dann alles aufgebaut. Das war dann die nächste Variante, die lief auch gut. Mhm. War aber insgesamt dann von der Bearbeitung schon schwer. Also die Lernkurve war da schon echt schwierig, das Ganze zu lernen. Und okay. Auch wenn ich es dann länger nicht betreut hatte, war es so, dass ich mich dann erst wieder reindenken musste und jedes Mal wieder so eine Phase hatte, wo du nicht genau weißt, okay, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich hier das umstelle und so weiter. Also,
okay. Was war das für ein Tool? Und wann war das?
Das hieß Builder, also mit B-I-L-D und R geschrieben. Und an sich, das hatten wir jetzt, glaube schon über ein Jahr im Einsatz. Mhm. Ja. Von dem her, es war auch stabil, hat von der Zahlung her alles funktioniert, von den Payplans.
Ich glaube, das war die Version, wo ich dann mit meinem Podcast mich auch registriert habe.
Ich denke, ja.
Und da war zumindest das User-Backend war teilweise auch ein bisschen zäh. So,
ja, genau. Performance war generell zäh bei dem Ganzen. Okay. Ja.
So, und jetzt alles eingerissen, alles und neu gemacht, oder wie?
Richtig, genau. Also die Learnings mitgenommen, wie man so ein Projekt aufbaut, weitergezogen zu den nächsten No-Code-Tools. Mhm. Hier war es jetzt natürlich sogar besser, dass ich die Daten über CSV eigentlich exportieren konnte und dann beim nächsten Tool einfach in die nächsten Datenbank eigentlich fast mit der gleichen Struktur, ein bisschen optimiert natürlich, wieder importieren konnte. Das heißt, der reine Export-Import, der hat mich einen halben Tag gekostet. Also das hatte ich davor viel größer in Erinnerung, oder nicht in Erinnerung, aber in der Vorstellung dachte ich, boah, shit, Riesenprojekt.
Ja.
Hier ein paar tausend Userzeilen umziehen und so weiter.
Aber war wahrscheinlich gut vorbereitet dann, ne?
Aber genau, war an sich gut vorbereitet, habe überall die IDs drin gehabt, dass man es alles wiedererkennen konnte und richtig zuordnen konnte und habe das dann direkt importieren können. Und an sich habe ich da jetzt dann mit Revap, heißt das Tool, im Frontend gebaut und Xano ist das Backend. Beides eben No-Code-Tools mit so Visual Builder, das heißt, du siehst, was du baust. Ist ähnlich wie Revap, würde ich sagen, wie Webflow vom Aufbau, links und rechts hast du deine Bedienelemente, kannst aber noch besser die Logik da drin auch bauen. Das heißt, wenn du jetzt hier draufklickst, dann soll im Hintergrund das, das und das passieren und da ist dann auch die Datenbank angebunden, dass irgendwie Daten hin und her geschickt werden und so weiter. Das heißt, wir sind hier schon vom Doing her drin, um so zu denken wie ein Entwickler, aber vom Denken her bist du so dran wie ein Entwickler, aber vom Doing bist du eher wie ein Marketer oder ein Webdesigner, der halt einfach hier so mit einem Page-Builder seine Website zusammenklickt und zusammen.
Früher hat man WYSIWYG-Editor gesagt, ne?
Ja, richtig.
So was in die Richtung. Ja. Okay. Ah ja, das ist natürlich spannend. Ja.
Genau, das heißt, das ist jetzt die vierte Entwicklung und bin happy. Das Projekt schaut echt cool und modern aus und funktioniert.
Du hast jetzt nicht den Programmierhintergrund, du bist kein Developer oder sowas dann, oder?
Nee, das nicht. Mhm. Ich habe mal so Berührungspunkte mit Code und mit Softwareentwicklung gehabt, weil ich Wirtschaftsinformatik studiert habe.
Okay.
Das heißt, da habe ich mal so im Grundstudium gelernt, wie der Basiscode ausschaut und wie was funktioniert. Und JavaScript habe ich mal ganz am Anfang so ein bisschen gelernt. Aber ich bin weit davon entfernt, irgendwie programmieren zu können. Aber ich glaube, so diese Denkweise, die habe ich halt schon irgendwo ein bisschen verinnerlicht, beziehungsweise habe mir da viel beigebracht, über YouTube-Videos anzuschauen, wie bauen andere Projekte auf und so weiter.
Okay, also faszinierend, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf. Mhm. Man braucht keine Programmierkenntnisse mehr, um eine eigene Plattform im Backend und im Frontend zu entwickeln. Natürlich ist es hilfreich, wenn man, sagen wir mal, ein bisschen UI-Skills, also User-Interface, da ein Händchen dafür hat. Das ist nicht grauselig aussieht, gut zu bedienen ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch sinnvoll, wenn man so die grundlegenden Mechanismen, wie man ein Projekt umsetzt, auch versteht, ja. Vielleicht auch versteht, was eine Datenbank ist und wie die aufgebaut ist. Aber mehr muss es nicht sein, oder? Verstehe ich das falsch?
Richtig, also die Hürden sind ganz schön gesunken, sodass man viel mehr jetzt selber schon machen kann, was früher Entwickler gemacht haben. Und was Entwickler ja mit richtigem Code schreiben einfach immer, ja, die haben, also mit richtigem Code schreiben brauchst du an sich schon nochmal länger als mit dem, was du jetzt hast, weil du halt vieles siehst oder Vorlagen verwenden kannst. Es gibt ja unzählige Templates schon für die ganzen Anwendungsfälle. Also sei es, du willst einen Clone von Airbnb aufbauen, kein Problem, gibt schon eine Vorlage, die du eigentlich verwenden musst.
Ach so, okay, krass, okay.
Und dann halt irgendwie noch deine eigenen Daten dann connecten musst und so weiter.
Das heißt, du bist relativ schnell am Markt dann auch.
Richtig.
Wie lange hast du jetzt da nicht entwickelt, sondern gestaltet?
Ja, ja, also man kann schon entwickeln sagen. Und ja, wie lange habe ich gebraucht? Ich habe es halt auch nebenbei gemacht und habe, ja, Oktober, November, Dezember, ja, vielleicht so 3 Monate, genau.
Boah.
Um halt das ganze Projekt nochmal komplett neu aufzubauen, ja.
Das ist echt ein Wort. Wenn ich denke, ich war früher auch in größeren Agenturen, wo man komplexere Plattformen umgesetzt hat und was da an Manpower reingeflossen ist, mal abgesehen von der Kohle, ja. Aber dann wäre so ein Projekt, ich würde mal sagen, locker bei einem Betrag von über 200.000 oder sowas gelandet.
Ja.
Wenn du es von der großen Agentur umsetzen lässt, dann. Ne?
Das denke ich auch, ja. Also da sind wir schon in so einer Range unterwegs dann.
Okay, und du bist halt schneller auch mit einer Idee, um die mal zu plausibilisieren am Markt, auszutesten und vielleicht iterativ auch zu verbessern dann, ne?
Ja. Genau, weil du halt dann schon auch selbstständig weiterarbeiten kannst und du bist einfach näher am Produkt dran, ja, und kannst User-Feedback viel schneller einarbeiten.
Okay.
Also da finde ich, bin ich echt ein Riesenfan von No-Code, Low-Code jetzt.
Schrägstrich Low-Code, genau, ja, okay. Ja, ja. Und ist es dann nur eine Plattform für die Entwicklung oder kann ich es da auch betreiben, also hosten dann quasi?
Also bei Vweb und Xano, das ist quasi auch das Hosting mit drin. Ja,
ah, okay.
Du hast da die Tarife.
Mhm.
Und genau, von dem her ist es eigentlich wie ein Webflow. Da hast du ja auch deine Webseite, baust die da zusammen und genau.
Okay.
Nur, dass du halt mehr die Logik im Hintergrund einfach noch weiterbauen kannst.
Das heißt, das skaliert dann auch mit den Ansprüchen, dass ich Power, CPU-Power, Speicher und so weiter, wie bei einem Hoster. Aber ich muss mir jetzt nicht darum kümmern, eigene Server irgendwie bei Amazon Web Service anzumieten und eine eigene Farm aufzuziehen und die zu betreiben und sowas. Das fällt alles weg dann, oder?
Das fällt alles weg, richtig. Dadurch, dass du eben die fertigen Tools dafür nutzt und die schon so ihre Pakete haben, genau, dass sie da das zur Verfügung stellen, was du brauchst, ja.
Das ist cool. Okay. Aber damit nicht genug, du gehst jetzt noch einen Schritt weiter, oder?
Ich bin jetzt gerade dabei, mich weiterzubilden und in die nächste Entwicklungsstufe quasi einzutauchen. Und zwar ist ja KI mittlerweile eigentlich so weit, dass KI auch den ganzen Code entwickeln kann. Im Endeffekt bin ich jetzt gerade dabei, Full Code zu lernen, also wirklich den reinen Programmiercode zu lernen. Allerdings muss ich ihn auch wieder nicht selber schreiben, sondern mehr oder weniger nur verstehen, was da passiert.
Okay.
Und lasse die KI den Code komplett schreiben. Da gibt es verschiedene Tools. Ich habe jetzt Cursor AI, nutze ich jetzt gerade, habe davor auch Bolt New.new genutzt. Da gibst du einfach nur einen Prompt ein. Du schreibst nur Text rein und kriegst einfach den Code wirklich ausgespuckt.
Und in welcher Programmiersprache ist es dann? Turbo Pascal oder Basic? Oder?
Nee, ich habe mich jetzt für Next.js entschieden.
Okay. Habe ich noch nicht mal gehört, ja?
Genau, ist ein JavaScript, TypeScript.
Okay.
Und genau, ist eine gängige Programmiersprache. Das heißt, KI kennt diese Programmiersprache ja sehr, sehr gut. Und die neuen Modelle, die schreiben da richtig guten Code, beziehungsweise können den Code analysieren, sagen dir, wo ein Fehler ist, optimieren den Fehler Und so interagierst du mit dem Code quasi durch Texteingabe. Also,
ah, ja.
Das habe ich davor mal ein bisschen probiert mit ChatGPT und mit Perplexity, einfach so ganz simple Skripte zu schreiben und so weiter. Das hat schon okay funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich, dass wirklich so viel mehr damit geht, aber jetzt bin ich über einen Kumpel dann doch auch in diese Code-Entwicklung mit KI, mit einem KI-Editor gekommen. Und die KI-Editor, die sind halt wirklich darauf spezialisiert vom Modell dahinter, dass sie die Programmiersprache schreiben können und krass, setzen dir dann so das um. Also es ist immer noch nicht so, dass du, also na, der erste Ansatz ist schon so, du gibst sowas ein und du kriegst dann schon einen richtig guten Zustand raus. Aber wenn du dann weiterarbeitest und verfeinerst, dann muss man schon genau aufpassen, wie du was formulierst und wie du was formulierst, weil die KI dann manchmal ja irgendwie einen guten Code, der schon da war, irgendwie wieder umschreibt und was anderes dann wieder nicht geht. Und das heißt, da sind die, weiß nicht, wie heißt das? Da muss man schon im Detail aufpassen, was man da anstellt und wie man damit programmiert sozusagen, ja.
Das heißt, aber, du schreibst dann sowas wie User Stories oder wie verstehe ich das?
Also, genau, also mein Anwendungsfall ist, dass ich jetzt gerade eine interne App damit baue. Für einen Anwendungsfall, wo wir Futterpläne berechnen wollen für Hunde, weil es auch wieder ein anderes Business ist, kann ich gleich noch erzählen.
Kommen wir gleich nochmal drauf, ja.
Und da ist halt so der Ansatz, okay, dass ich halt reingeschrieben habe, okay, ich will eine App entwickeln, oder ich will, ganz am Anfang bin ich erstmal nur gestartet, ich will einen Rechner machen, mit dem ich Hundefutter berechnen kann, ich will Hundename, Gewicht, Aktivitätslevel und das und das und das eingeben und am Ende soll das berechnet werden. Dann hat er mir einen Generator ausgespuckt, wo ich die Eingaben mache, auf den Button drücke und das Ergebnis kommt raus. Hat er mir noch hingeschrieben, okay, wir berechnen jetzt hier 2% vom Körpergewicht und passen noch der Aktivitätslevel mit an und dann kommt eine Zahl raus am Ende. Okay, soweit schon mal von der ersten Logik, gar nicht schlecht. Ob das jetzt, das passt natürlich jetzt noch nicht final für die Ergebnisse hinten raus, die müssen wir natürlich dann nochmal mit Futtertabellen und so weiter unterlegen, aber von der reinen Bedienung geht es schon in eine gute Richtung. Dann war der nächste Schritt, okay, lass uns das mal weiterbauen, soll noch eine Navigation geben, hier brauche ich noch eine Seite für das Thema, wo die dann angezeigt werden, die Futterpläne, dann möchte ich jetzt noch Kundendaten speichern, okay, da musste ich noch eine Datenbank mit verbinden, ne? Und das schreibst du halt der KI alles in Worten und die gibt dir entweder einen Vorschlag, du kannst es so im Code umsetzen, soll ich das machen? Dann sagst du ja, nein. Oder er gibt dir halt für die Datenbank dann einen SQL-Befehl hier, füg den mal bei deinem SQL-Editor ein, dann werden dadurch die Datenbanken Tabellen angelegt und miteinander verbunden.
Krass, ja, okay.
Das heißt, du interagierst quasi mit dem, mit der KI und die gib dir den Code und bau dir das Projekt zusammen.
Ja, verstehe. Also es ist jetzt nichts für komplett unbefleckte Leute, die keine Ahnung von Coding haben. Aber ich stelle mir dann vor, wenn ich jetzt Entwickler wäre, was ich nicht bin, dann kann ich damit natürlich ganz tolle Sachen machen, weil ich ja verstehe, was die KI macht und es dann auch beurteilen kann. Ja. Und auch beurteilen kann, ob es jetzt Quatsch ist oder nicht. Dann,
ja, richtig, ja. Und wesentlich schneller damit eben bist.
Ja, eben, ja.
Genau, also für echte Entwickler ist das jetzt auf jeden Fall auch nochmal ein Gamechanger, würde ich sagen. Und für mich, als ich komme vom No-Code-Entwickeln, ist das jetzt wieder die nächste Lernstufe, okay, ja, cool.
Ja, klar.
Ich kann mich weiterentwickeln, weiterbilden und an sich noch coolere Sachen machen, schneller und wahrscheinlich dann eben auch günstiger, weil ich halt vom Hosting nicht an die Tools dann gebunden bin, wo ich halt auch ein teureres Hosting habe, sondern halt meine eigenen Server dann aufsetzen kann dann, und ein Programm da laufen lasse.
Genau, dann irgendwie eine Docker-Installation bei Hetzner oder irgend sowas dann nutzen. Dann.
Ja, okay. Ja. Das muss ich halt auch erstmal nochmal dann lernen, wie das geht, einen Server aufsetzen, Docker und was.
Aber da gibt es auch eine KI dafür, ne?
Ja, richtig. KI oder halt Perplexity und ChatGPT schreiben dir schöne Anleitungen und du gehst das halt dann durch. Das heißt, in sowas sich Neues einarbeiten, ist für mich jetzt gerade so viel einfacher und voll der Gamechanger.
Hab so das Gefühl, dass das ein nicht ganz unwesentlicher Aspekt ist von dem ganzen KI-Thema, dass alles, was man anpackt, irgendwie so mit 7-Meilen-Stiefeln einen voranbringt. Ja.
Ja.
Es ist ja auch in anderen Bereichen so, wenn du jetzt noch keine Ahnung hast von, keine Ahnung, Videoschnitt, Audioschnitt für Podcasts oder für YouTube-Videos oder sowas, dann gibt es dafür eine KI, ja, die macht es so einfach, dass du heute mit nahezu null Hintergrundwissen akzeptable oder wirklich gute Ergebnisse rausbekommst. Ja. Ne? Genauso ist es natürlich auch mit generativer KI. Natürlich sowieso, das ist so dieser, sag ich jetzt mal, Hauptberührungspunkt, wo man zuallererst mit KI in Berührung kommt. Aber dann splittert sich das ja so weiter auf. Ja? Und das finde ich schon faszinierend. Ja? Und,
definitiv.
Das Jahr hat ja erst begonnen. Wir sind ja jetzt gerade erst im Februar dann. Ne? Wer weiß, was dieses Jahr noch kommt. Ne?
Ja, das stimmt.
Kommen wir noch mal so ein bisschen auf deine Vielseitigkeit zu sprechen, ja, auf dein Business. Wie entscheidest du da, welche neuen Geschäftsideen du verfolgst? Gibt es da Kriterien oder Prozesse oder ist es nach Bauchgefühl oder wie gehst du da vor? Du hast ja jetzt auch wieder was ganz Neues ausprobiert, um dich noch mal zu challengen. Dann, ne?
Ja, ja. Ja, wie bewerte ich das? Also es sollte natürlich schon alles digital sein, deswegen Software spielt mir da gerade schön in die Karten. Ich probiere, also abgesehen jetzt vom den Einnahmensquelle Zeit gegen Geld mit dem Freelancing, probiere ich neue Sachen eigentlich schon Richtung viel Automatisierung zu denken oder eben halt als ja, SaaS-Modelle halt irgendwo, wo Abonnements auch mit drin sind, dass du regelmäßig dein Einkommen wieder kriegst.
Ja.
Das heißt, dass da achte ich schon drauf, beziehungsweise bewerte das so. Und ja, mir gibt das eigentlich so ein bisschen die Sicherheit, mehr Einnahmequellen zu haben und zu wissen, okay, ich bin jetzt nicht von einem Projekt komplett abhängig.
Ja.
Und so wächst meine Unternehmensgruppe sozusagen.
Genau. Ja, also eher stärker als Risiko aus deiner Sicht. Ne?
Ja, ja. Würde ich schon so sagen, genau.
Und die Vergangenheit, jetzt auch gerade diese, sag ich jetzt mal, turbulenten Zeiten in den letzten Jahren mit Corona, mit Krieg in der Ukraine, mit Inflation, unsicherer Wirtschaftslage in Deutschland oder auch weltweit und so weiter, zeigt ja auch immer, wie schnell sowas jetzt wegbrechen kann. Ja, also das, was du vorhin gesagt hast mit deinem Digital Affin, dass da plötzlich das ganze Business, also jetzt nicht komplett wegbricht, aber signifikant einbricht. Ne? Und genauso ist es natürlich, keine Ahnung, wenn du jetzt Eventveranstalter bist und dann kommt sowas wie Corona, plötzlich wirst du komplett ausgebremst. Und da ist es natürlich schon gut, wenn du jetzt nicht alles in einem Körbchen drin hast. Dann, ne?
Ja, richtig, ja. Beziehungsweise dann schnell reagieren kannst, ja.
Genau, und dann vielleicht tatsächlich so schnell reagieren kannst, dass du nahtlos mehr oder weniger umschiften kannst. Dann, ne?
Ja. Ja, ja, richtig.
Manchmal gibt es ja auch Gesetzesänderungen oder sowas, die dann plötzlich vielleicht auf der einen Seite neue Möglichkeiten ergeben und auf der anderen Seite ja aber auch irgendwie dir was ganz schnell wegnehmen können. Dann, ne?
Ja, das stimmt. Ja, es gibt ja so Sachen, gell, wo du nicht darauf Einfluss hast und dann musst du halt mit der Situation bestmöglich umgehen.
Ganz genau, ja. Gibt es denn bei dir Projekte, die es nicht geschafft haben oder die du jetzt schon eingestellt hast?
Ja, so ein paar Content-Projekte, die ich mal probiert habe anzufangen, aber die dann, Webseiten gibt es noch, aber irgendwie, ja, wirklich betreut wird das Ganze nicht mehr. Software-Produkte habe ich auch mal probiert, genau, habe ich auch mal mit dem Entwickler auch zusammengearbeitet und wir hatten schon so einen ersten erste kleine Produkt fertig, aber haben es dann irgendwie nicht an den Kunden gebracht und dann haben wir doch entschieden, ja, bringt jetzt nichts, da weiter Zeit reinzustecken. Das wird so nichts.
Okay.
Ja, das war quasi so, weiß nicht, kennst du, oh, wie heißt denn das? Oh, jetzt fällt mir der Name selber nicht ein. Also so ein kleines Video rechts unten auf einer Webseite zum Beispiel. Also kein Live-Chat, sondern wo du
So ein Vertriebsvideo quasi dann.
Genau, ne? Richtig. Ja, dann klickst du da drauf und dann kannst du mit dem Video noch ein bisschen interagieren. So verschiedene Slides durch oder verschiedene Fragen. Ja. So ein Quiz da drin.
Ah, okay.
Mittlerweile haben das ja viele große drin, ja?
Ja.
Also viele Umfragetools oder auch ein paar andere. Und ja, ich hatte die Idee, eigentlich, da hatten es die Großen noch nicht draußen. Hm. Also von dem her, ich habe es auch
vielleicht zu früh.
Ja, genau. Also ich habe es bei ein, zwei Anbietern mal gesehen gehabt. Mhm. Genau, dann habe ich es umgesetzt mit meinem Kollegen. Aber wir haben es nie so richtig rausgebracht. Und jetzt mittlerweile haben es ein paar große Unternehmen, die das anbieten. Von dem her, die Idee war schon gut. Aber wir haben es halt in der Umsetzung, in der, im Ausliefern des ganzen Projekts und an die Kunden ranzukommen, nicht geschafft. Und da haben die Großen dann einen anderen Atem oder anderes Netzwerk, andere Reichweite, Kunden wirklich zu akquirieren. Von dem her war ich schon auf dem richtigen Weg, aber habe es nicht final gut umsetzen können. Ja, okay. Das sind so die Learnings dann danach.
Genau, das gehört ja dann auch dazu, dass du dann sagst, okay, ich habe da zumindest was gelernt davon. Ne?
Ja,
okay.
Richtig. Ja.
Lass uns noch mal ganz kurz auf dein neuestes Projekt eingehen, weil das fand ich jetzt total spannend, was du erzählt hast, dass du eine Offline-Präsenz mit einem Pop-Up-Store und deinen Online-Strategien kombinierst jetzt seit Neuestem. Ne?
Erzähl richtig.
Da also mal davon, ne?
Genau, das ist auch nochmal ein Projekt. Eigentlich habe ich das auch schon vor 2 Jahren nebenbei mal angefangen. Mhm. Es geht um Hundefuttervertrieb. Das ist an sich ein Direktvertriebmodell. Das heißt, die ganze Struktur steht schon. Hundefutter wird produziert, wird seit 30 Jahren von einem Tierheilpraktiker entwickelt. Also haben wir wirklich ein hochwertiges, gutes Produkt aus Deutschland, was in Deutschland produziert wird. Was gut für unterschiedliche Bedürfnisse von Hunden ist, wenn es rund um Allergien und so weiter geht. Mhm. Es wird viel mit Natur eben gearbeitet, mit Kräutern auch. Und genau, das heißt, das ist das Konzept, das gibt es schon immer. Wir sind einfach nur als Vertriebspartner eingestiegen und haben da dann angefangen, auch mal Hundefutterkunden zu werben. Ich habe das dann schon von Anfang an ein bisschen digital auch mit aufgezogen, natürlich wieder eine Landingpage gebaut und irgendwie online auch dann erste Leads gewonnen. Genau, und das gute Modell oder an dem Modell ist halt einfach, ein Hundefutterkunde ist bei dir dann eingeschrieben und wenn er auch wieder bestellt über den Online-Shop, kriegst du regelmäßig deine Provision fürs Hundefutter. Am Anfang hat man natürlich so ein bisschen einen Beratungsbedarf, welche Produkte passen jetzt zum Hund und so weiter. Aber hinten raus kann das eigentlich ein schönes, wiederkehrender Einnahmeprojekt werden. Was für mich dann vom Geschäftsmodell her wieder so Klick gemacht hat, das trifft schon das, was ich meine. Ich kann Online-Kunden gewinnen, ich kann sie einmal beraten telefonisch und dann verdiene ich auch langfristig mit einem Kunden weiter. Weil wenn es dem Hund schmeckt und alles gut passt, dann stellt man das Futter nicht wieder um.
Das
und,
wechselt man nicht so schnell, ja, genau.
Der Hund frisst regelmäßig, gell? Hm. Weißt du ja auch, gell?
Ja, genau. Ja, ich habe schon mal die Ohren gespitzt. Okay. Das heißt, die hatten bisher noch keinen Online-Vertriebskanal, oder?
Doch, da gibt es, also das Modell ist natürlich so, dass es viele verschiedene Vertriebspartner gibt und da sind auch einige online unterwegs. Andere Vertriebspartner sind halt Hundezüchter, Hundetrainer, Hundefriseur. Also es ist gut, wenn man irgendwo Kontakt zu Hunden hat. Den hatten wir jetzt natürlich am Anfang noch nicht so sehr. Mhm. Deswegen habe ich mal online ausprobiert und versucht, da in Kontakt mit Hundebesitzern eben zu kommen. Und das heißt, den Online-Kanal haben wir dann da ein bisschen aufgebaut und jetzt hat die neueste Variante war halt, dass wir hier bei uns in Amberg einen Pop-Up-Store aufgemacht haben für 2 Wochen und haben dort dann das Futter mal präsentiert, sind da in Gespräche mit neuen Kunden, dann mit Interessenten dann gegangen und haben quasi Hundefutterberatung vor Ort gemacht. Und das war natürlich jetzt, zu meinem kompletten Online-Business mal absoluter Wechsel von dem, was man tun muss, wie man auch.
Kompletter und, Gegensatz,
was man eigentlich für Anforderungen da hat. Und war spannend, war cool und hat mir doch einige Learnings dann auch gegeben und viel Dankbarkeit wieder, dass ich doch eigentlich mit meinem Laptop-Job hier sehr zufrieden bin.
Überall arbeiten kann, ja, okay.
Genau.
Also ich glaube, Einzelhandel ist tatsächlich dann nochmal eine andere Nummer. Das heißt, ihr hattet dann irgendwo in der Fußgängerzone von Amberg so einen Store kurzzeitig angemietet dann, oder?
Genau, richtig. Das lief hier über die Wirtschaftsförderung bei uns in der Stadt. Die haben ein Ladengeschäft und das kriegen kleine Unternehmen und Gründer für 2 Wochen auch so gestellt.
Okay.
Und dürfen halt dann da ihre Produkte präsentieren. Bei uns war es halt jetzt so, dass wir nicht direkt vor Ort verkauft haben, sondern halt eigentlich beraten haben und die Leute dann für den Online-Shop wieder angelegt haben, damit sie dort bestellen können. Und Ja, das ist ein super Angebot von der Stadt, von der Wirtschaftsförderung hier. Und ja, hat uns einfach auch mal so hier in der Region auch sichtbarer gemacht. Genau.
Ja. Und natürlich so eine Präsenz offline erstmal ermöglicht. Ne?
Richtig,
das macht man nicht einfach mal so dann. Ja. Mhm.
Genau. Okay. Ich würde jetzt halt im Nachhinein nicht unbedingt einen Shop aufmachen oder ein Geschäft. Mhm. Das trifft einfach nicht meine Vorstellung, wie man ein Business führt. Aber ich habe viele Learnings gekriegt, einfach auch die Hunde zu sehen, wie sie aufs Futter reagieren, wie sie schmecken. Und auch die Hundehalter, wie die reagieren oder wie die sprechen. Und das hat man halt dadurch, dass wir halt viel online machen, jetzt nicht so täglich sieht man das.
Klar, ja.
Und das war halt eigentlich die gute Rückmeldung und schon schöne Learnings dabei. Ja, genau.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und es ist ja auch ein Learning, festzustellen, okay, Einzelhandel ist jetzt für mich nichts und ich werde künftig auch keinen Laden aufmachen dann. Ne?
Ja, das ist ja auch. Das stimmt, ja. Aber wenn es die Chance halt mal gibt, weißt du, dann dachte ich mir, ja, okay.
Zwei Wochen ist ja ein überschaubarer Rahmen, dann geht es ja.
Mhm. Ja.
Okay. Ist ja spannend, okay. So, das heißt, du hast jetzt dieses Shop-Erlebnis hast du jetzt schon wieder abgeschlossen und konzentrierst dich wieder auf den Online-Bereich dann, oder?
Ja, richtig. Also der Shop, der war jetzt zwei Wochen, das habe ich jetzt am letzten Samstag, war der letzte Tag.
Mhm.
Und genau, von dem haben wir den Shop wieder zugemacht und da sind jetzt die nächsten eben drin. Und an sich geht es jetzt bei dem Projekt auch wieder weiter, halt unsere Online-Kanäle. Wir wollen jetzt halt, das Ganze ist halt ein Direktvertrieb. Das heißt, es gibt so eine Vertriebsstruktur. Du kannst andere Vertriebler auch wieder einlernen und kannst dann mit denen wieder zusammenarbeiten, um quasi Betreuungsprovisionen von denen auch wieder zu kriegen.
Mhm.
Genau, so ist es im Endeffekt aufgebaut. Und von dem her schauen wir jetzt gerade, wie wir auch andere Vertriebspartner, sei es an sich jeder, der einen Hund hat oder irgendwas mit Hunden zu tun hat und gerne halt Hundefutter oder das Hundefutter auch probieren möchte oder es auch weiterempfehlen möchte, für die ist es eigentlich geeignet, dieses Modell, weil man keine Verpflichtungen hat, aber trotzdem irgendwo Kunden einschreiben kann und dann von dem Kunden, von denen seinen Bestellungen die Provision auch verdienen kann. Und dann ist quasi so diese nächste Stufe halt, nicht nur Kunden zu betreuen, sondern eben auch Vertriebspartner aufzubauen.
Ah ja, verstehe. Okay.
Und in diese Stufe wachsen wir jetzt dann da eigentlich rein.
Das heißt, deine Zielgruppe erweitert sich um Hundesalonbesitzer und
zum Beispiel, ja, genau, Richtung, richtig, ja. Um da mehr in die Gespräche zu gehen und wirklich ein Vertriebsteam quasi in unserer Struktur hier aufzubauen, ja.
Ja.
Hätte ich vorher auch niemals gedacht, dass ich irgendwo in einem Direktvertrieb oder Strukturvertrieb oder Network-Marketing lande. Ich hatte schon irgendwie meine Vorurteile dagegen. Ja, aber an sich haben wir halt mal nebenbei ganz locker und entspannt angefangen, dadurch, dass es keine Verpflichtungen gibt und gab. Ja, es hat sich gut entwickelt, von dem her muss ich jetzt gerade dranbleiben und hier doch ein bisschen mehr Fokus auch legen. Wir haben Kundenbetreuung dann doch auch zumindest für den Anfang halt mal ein bisschen aufwendiger sein kann. Ja.
Klar, kann ich mir vorstellen, ja. Ja gut, und zudem, dass ja nicht dein einziger Einkommensstrom ist.
Richtig.
Verteilt sich ja dann auch wieder.
Genau, okay. Ja.
Sehr schön. Ja, wieder was komplett anderes. Finde ich spannend, ja.
Definitiv.
Was gibt es für neue Projekte in der Zukunft? Hast du da schon Ideen, Bereiche, wo du dich jetzt vorwagen möchtest?
Stand jetzt gerade nicht, aber keine Ahnung, was noch kommt. Gerade dadurch, dass ich ja jetzt halt hier mit Cursor quasi Code entwickle und quasi so die erste App mal probiere rauszubringen. Es ist wieder ein neuer Skill, neues Learning, von dem her keine Ahnung, was man damit später für andere Projekte dann auch wieder umsetzen kann.
Okay, der Appetit kommt beim Essen dann quasi, ne?
Ja, ich glaube, das kann man so bezeichnen, richtig.
Ja, ja. Ja, aber also ich finde es ja auch schön, wenn man sich erstmal spielerisch mit meinetwegen einer konkreten Aufgabenstellung, aber spielerisch damit auseinandersetzt, mit neuen Technologien, egal was es ist, und daraus dann konkrete, sag jetzt mal, Projekte oder weitere Ideen dann kommen und die dann abgeleitet werden. So ergibt sich das ja dann. Ne?
Ja, so sehe ich es eigentlich auch. Also es ist schon wichtig, dass ich irgendwie eine konkrete Aufgabe habe und dass ich auch weiß, das, was ich jetzt dann entwickeln werde, das wollen und werden auch einige danach nutzen.
Mhm.
Genau. Und ja, die Learnings, die man da mitnimmt, die sind eigentlich dann wieder ja, unbezahlbar, weil du so viel anderes damit wieder anfangen kannst.
Ja, spannend. Okay. Das heißt, du musst irgendwann mal wiederkommen, wenn die App draußen ist, du deine Gehversuche damit gemacht hast. Dann kannst du da berichten davon. Ne? Ja. Wie sorgst du denn bei deinen ganzen Unternehmungen jetzt für eine schöne Work-Life-Balance und deine persönliche Weiterentwicklung?
Ja. Also an sich würde ich schon sagen, dass ich im Allgemeinen eine ganz gute Work-Life-Balance habe. Also dadurch, dass ich viel im Homeoffice arbeite, hole ich meine Tochter mittags von der Kita ab, vom Kindergarten ab, bringe sie morgens auch hin. Mittagessen mit der Familie ist drin. Teilweise auch, oder ja, eigentlich Montag und Freitag habe ich die Nachmittage auch frei, weil ich was mit meiner Tochter mache.
Schön.
Das heißt, da teilen wir uns die Zeit dann auch generell so gemeinsam auf, meine Frau und ich. Von dem her würde ich schon sagen, dass ich viel Zeit auch für die Familie, für Life habe und nicht nur auf Work drin. Ja. Gerade in so Phasen wie jetzt gerade, wo wieder so ein neues Projekt gestartet hat, klar bin ich vom Kopf her leider dann doch manchmal ein bisschen abwesend und zu sehr in Gedanken, wie man was machen könnte. Und dann habe ich wieder einen Einfall und dann will man das schnell machen und man hat was anderes zu tun. Das ist immer ein bisschen schwierig abzuwägen. Aber im Großen und Ganzen achte ich schon eigentlich drauf und habe diesen Punkt im Auge, dass Work-Life, also dass Life eigentlich das Wichtigere ist auch.
Ja, verstehe. Ja, vor allem, wenn du kleine Kinder hast, dann ist es ja so wichtig, die Zeit möglichst gut zu nutzen und auch viel mit deiner Tochter zu verbringen. Ja. Und das ist natürlich dann hilfreich, wenn du dann daheim aus arbeitest. Ne?
Ja, das stimmt, richtig.
Die Kleinen werden ja so schnell groß.
Ja, voll. Ja.
Okay, ja, super. So zum Abschluss, gibt es denn ein Buch, was dich noch auf deiner Unternehmerreise geprägt hat?
Ja, ich würde sagen, ganz am Anfang hier von Stefan Mehrath, das bleibt mir im Kopf, das Buch, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer.
Das Standardwerk.
Genau, das ist ein Standardwerk. Das hat mich ganz am Anfang schon geprägt und mich in eine Richtung gewiesen, die ich zwischendurch ja schon ein bisschen größer unternehmerisch aufgebaut habe, jetzt ein bisschen wieder auch zurückgefahren habe. Mhm. Aber die Prinzipien sind schon, habe ich schon im Kopf. Und von dem her ist es ein Buch, was auf jeden Fall für Einsteiger oder eine Grundlage zu bieten, echt ganz, ganz gut ist. Ja.
Ich denke, man kann es auch durchaus nochmal lesen, wenn man auch schon ein paar Jahre im Business ist, das wird nicht schlecht.
Das stimmt, gell? Einfach um nochmal neue
Perspektiven. Ja, genau.
Oder auch bereits bekanntes Wissen einfach nochmal aufzufrischen und sich wieder in Erinnerung zu rufen.
Aufzufrischen, ja. Und ich denke, wenn man Business seit ein paar Jahren hat, mein 2017, das sind jetzt auch schon fast 8 Jahre dann, ne?
Das stimmt, ja.
Ja, dann denkt man auch über das eine oder andere ganz anders, ja. Und versteht vielleicht die Dinge anders oder überhaupt, versteht man überhaupt mal.
Ja.
Deswegen ist ganz gut, auch mal zwischendurch ein Buch sowas in der Richtung nochmal zweimal zu lesen dann, ne? Oder mehrmals. Ja,
werde ich mal machen, ja. guter Hinweis.
Okay, cool. Jan, das war ein tolles Gespräch. Wenn jemand mit dir in Kontakt treten will, dann verlinken wir natürlich deine ganzen gesamten Online-Präsenzen. Gibt es noch darüber hinaus Kontaktmöglichkeiten, also Kanäle, wo du besonders vertreten bist, LinkedIn oder Instagram oder?
LinkedIn, Jan Siebert. Oder auch über meine private Homepage, dann jansiebert.org. Da findet man auch so die Zusammenfassung von vielen, was ich so mache.
Und die fand ich übrigens witzig, vielleicht noch ganz kurz so, ja. Weil die so aufgebaut ist wie so ein Social Network, wie Facebook vielleicht mal aussah.
Ja, ja. Oder
ohne Werbung, finde ich witzige Idee, ja.
Ja, sehr genau. Gut. Das habe ich eben auch mit Timpify gebaut. Also alles, vieles möglich.
Das habe ich mir fast gedacht. Genau, sehr gut. Okay, also schaut da mal drauf auf jeden Fall. Jan, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute.
Jawohl,
und
danke.
Bin gespannt, was beim Coding-Thema rauskommt und natürlich auch bei dem Dogfood-Thema. Und dann müssen wir uns das nochmal anschauen. Super, vielen Dank.
Klasse, dass du bis zum Ende dabei bist. Das war's mit dem Smartpreneurs Odyssey Podcast. Noch mehr inspirierende Einblicke und praktische Tipps, die es sonst nirgends gibt, findest du im Smartpreneurs Odyssey Newsletter. Wie fandest du die Folge? Teile gerne deine Gedanken, Feedback und Fragen. Du kannst mit mir über Social Media direkt per E-Mail oder über Voice Message Kontakt aufnehmen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Dein Input ist mir wirklich wichtig und ich freue mich riesig über deine Rückmeldung. Tausend Dank, dass du heute dabei warst. Sei gespannt und bleib dran für mehr Insights und spannende Geschichten. Neue Folgen gibt's immer Montag früh. Am besten du folgst dem Podcast in der Podcast-App deiner Wahl, damit du nichts verpasst. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Alle Links dazu findest du immer in den Shownotes und auf meiner Webseite unter smartpreneursodyssey.com. Bis zum nächsten Mal.